Hoffnungslosigkeit ist eine Art von Tod mitten im Leben. Gestorben die Hoffnungen, begraben die Wünsche, verscharrt die Träume, gekreuzigt die Ideale. So weit kann das gehen. Und dann sind der Blick nach vorn, die Zukunft, die Aussicht auf lohnende Wegabschnitte und gelingendes Leben verstellt. Wir hören nun eine Geschichte von solcher Hoffnungslosigkeit und ihre Überwindung. Es ist eine wunderschöne Geschichte von einem bewegenden Osterspaziergang. Siehe, zwei von den Jüngern gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es wird Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Die beiden Männer aus der Umgebung Jesu, von denen im Osterevangelium des Lukas berichtet wird, erfahren plötzlich am eigenen Leib, wie die Hoffnungslosigkeit alle Lebensregungen ersterben lässt. Sie sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Aber das ist keine Wanderung mit einem lohnenden Ziel. Es ist eher eine Flucht. Weg, nur weg von dem Kreuz vor den Toren der Stadt, an dem mit diesem Jesus auch ihre Hoffnung gekreuzigt ist. Weg von dem Ort und weg von den Menschen, weg von der eigenen Vergangenheit. Aber wer kann schon seiner Vergangenheit entfliehen? Als Last nimmt jeder sie mit auf den Weg, und das macht diese Flucht noch trostloser. Die Hoffnungen und Wünsche, die Träume und Ideale der Vergangenheit münden in die hoffnungslose Erkenntnis von der Macht des Todes, vom Triumph der Gewalt, vom Sieg der Brutalität und von der Niederlage der Liebe. So ist das immer gewesen, so so wird es auch bleiben. So funktioniert unsere Welt. Es lohnt sich nicht, dagegen anzuleben. Wer sich für die Liebe und für das Leben engagiert, wird doch scheitern und diese Last der Resignation, die drückt schwer. So denken viele Menschen. So denken wohl auch die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sie sind auf dem Weg in eine trostlose, heillose Resignation. Auf jeder Meile das Grab einer Hoffnung, ein Weg in die Nacht, ehe der Tag sich neigt. Die Augen können nur noch in die Dunkelheit starren. Sie sind, wie es in der Geschichte bildhaft ausgedrückt wird, sie sind gehalten. Sie sind mit Blindheit geschlagen. Das Herz, so heißt es, wird träge und müde. Es hat keine Kraft mehr, neue Aufgaben anzupacken. Es findet sich mit den Niederlagen ab. Es wird stumm und taub und gewöhnt sich an die Herrschaft von Hass, Gewalt und Unrecht. Es erkennt die Macht des Todes mitten im Leben an. Diese Gewöhnung macht auch uns zu schaffen. Viele sehen da keinen Ausweg mehr und ziehen sich in sich selbst zurück. Auch die beiden Männer machen es so. Sie denken, dass sie allein keinen zukunftsfähigen Weg finden werden. Aber dann geschieht etwas Merkwürdiges. Da ist plötzlich einer neben ihnen, der ihre Traurigkeit aufbricht. Er fragt und er hört zu. Und sie können endlich reden über all das, was ihnen so schwer auf dem Herzen liegt, was ihr Herz so träge und müde macht. Das ist schon eine Erleichterung. Und sie spüren das auch. Deshalb bitten sie ihn zu bleiben, aber das ist noch nicht die große Wendung in dieser Geschichte. Das ist noch kein Grund, wieder zu hoffen oder neuen Mut zu fassen, aus Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit aufzubrechen. Die Wendung deutet Lukas an, als er erzählt, dass der Fremde, der zuerst nur gefragt und zugehört hat, plötzlich das Gespräch an sich zieht. Er lenkt es noch einmal auf das schreckliche Ende dieses Jesus von Nazareth. Seinen Tod, der die Hoffnung dieser beiden Männer begraben und sie zur Flucht getrieben hat, deutet er ganz anders. Hoffnungsvoll, zukunftsträchtig und lebenserneuernd. Mit der Frage, muss denn nicht Christus dies erleiden, lenkt er ihren Blick in eine neue Richtung. So müsst ihr es sehen, sagt der Fremde. Was dieser Jesus als der von den Propheten verheißene Christus verkündet, getan und gelebt hat, das hat er auch bis zum Schluss getan und bewährt. Ja, im Namen und im Auftrag Gottes hat er Versöhnung und Verständigung gegen Hass und Gewalt gesetzt. Bis zuletzt. Noch im Kreuz hat er Schuld vergeben und auch seine Gegner in dieses Versprechen einbezogen. Vater, vergib ihnen, hat er gebetet und so die Kette von Gewalt und Gegengewalt, von Schlagen und Zurückschlagen zerrissen. Diese Kette, die uns Menschen fesselt, uns ohnmächtig macht und dem gewaltsamen Tod so oft das letzte Wort überlässt. Aber das soll nun zu Ende sein. Diese gewaltsame Herrschaft des Todes ist gebrochen. Dafür hat er sich gewissermaßen aufgeopfert. Und deshalb musste er dies erleiden. Und der Fremde spricht weiter. Er erklärt, redet gut zu, macht Mut. Was die beiden auf ihrer Flucht vor der Vergangenheit als das Ende gesehen haben, erklärt ihnen der Fremde als den Anfang eines neuen Weges, als das Erwachen einer neuen Hoffnung. Was Jesus verkündigt und gelebt, wofür er sich aufgeopfert hat, das geht weiter. Und plötzlich fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Plötzlich geht ihnen ein Licht auf. Die beiden erfahren das, so erzählt es uns Lukas, aber nicht durch große Erklärungen. Sie erfahren es durch eine einfache Geste, durch das Brotbrechen. Sie erfahren es an dieser Geste, die sie noch in der Gemeinschaft mit Jesus als ein besonderes Zeichen seiner Nähe und Verbundenheit erlebt haben. Und jetzt erleben sie das Brotbrechen als Zeichen dafür, dass er bei ihnen ist. Und als sie ihn erkennen, verschwindet er plötzlich. Komisch, oder? Nein, eigentlich nicht, denn begreifen, also festhalten, das können sie ihn nicht. Aber in ihrem Herzen bleibt er lebendig und so verändert er ihr Leben. So verändert er die Welt bis heute. Die beiden können ihr Erlebnis nur noch bildhaft zum Ausdruck bringen. Unser Herz fing an zu brennen. Ja, die Trägheit und Müdigkeit ist plötzlich vorbei und vergessen. Und plötzlich können sie mit neuem Mut über die dunklen Schatten von Schuld, Zerstörung und Tod springen und sich auf einen Weg begeben, der ihnen eine neue Zukunft eröffnet. Dieser Weg führt nicht aus der Welt heraus. Im Gegenteil, er führt zurück nach Jerusalem. Zurück an den Ort ihrer Enttäuschungen, wo ganz sicher auch neue Probleme und auch so manche neue Niederlage auf sie gewartet hat. Aber sie brechen auf in der Hoffnung, dass gegen den Augenschein und gegen ihre Befürchtungen weitergeht, was dieser Jesus im Namen Gottes und in seinem Auftrag begonnen hat. Am Ende der Erzählung von den beiden Jüngern, die nach Emmaus fliehen und dann doch wieder nach Jerusalem zurückgehen, sagen die anderen, mit denen sie wieder zusammentreffen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist seit damals das Osterbekenntnis der Kirche. Die beiden Rückkehrer können dieses Bekenntnis nur mit ihren eigenen Erfahrungen umschreiben, als das Wunder einer neuen Blickrichtung und einer neuen Lebensperspektive, als das Geschenk eines Herzens, das plötzlich aus der Erstarrung erwacht und zu brennen beginnt, für das, was Jesus angefangen hat und was jetzt weitergeht, weil Gott es so will. Die beiden können allen Fragen nur entgegenhalten: Er war bei uns, als er uns die Schrift auslegte, von der Hoffnung der Propheten sprach und für uns das Brot brach. Wir sind sicher, er bleibt bei uns. Er ist für uns lebendig, weil er uns in Bewegung gebracht hat. Diese Bewegung setzt sich bis heute fort, bis zu uns, bis zu Ihnen und mir. Sie bezieht uns nämlich mit ein. Denn an den vielen Wegkreuzungen in unserem Leben, an denen wir uns entscheiden müssen zwischen Gut und Böse, Wahrheit oder Lüge, Nächstenliebe oder Egoismus, Mut oder Angst, da können wir uns für das Leben entscheiden und für alles, was dem Leben dient. Das können wir, weil er für uns gestorben, nein, mehr noch, weil er für uns auferweckt wurde. Amen. Behüte sie Gott.